Metazeit-Podcast. Mein Name ist Tina Schütze-Fulten. Ich bin die Gründerin der Metazeit. Wir bringen mehr Meditation, Training und Achtsamkeit in den Schultag, aber auch natürlich Themen wie Gesundheitsprävention und Inner Development in Organisationen, die sich dafür engagieren. Heute spreche ich mit Dr. Nina Bürklin. Sie ist die Geschäftsführerin vom AVE-Institut und gleichzeitig auch tätig als Logotherapeutin und Breathwork-Teacher. Letzteres schauen wir uns heute mal an. Herzlich willkommen, liebe Nina.
Vielen Dank, dass ich da sein kann. Schön, dass ich hier bin.
Genau, wir wissen ja beide, Teil der Achtsamkeit und Achtsamkeitspraxis ist natürlich immer wieder das Atmen. Ja? Häufig beginnen die Übungen mit Schau auf deinen Atem, lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Was hat dich denn jetzt ganz gezielt so gereizt, dass du gesagt hast, da mache ich sogar eine Ausbildung? Also nur so ein bisschen atmen reicht mir nicht, ich möchte mehr.
Die kurze Antwort dazu ist, dass mir irgendwann aufgegangen ist, was für ein riesiges Potenzial in dem Thema Breathwork liegt. Also konkret in der gezielten Steuerung oder Ausübung unseres Atems. Und das hatte verschiedene Einflussfaktoren. Zum einen meine große Neugier. Ich habe wie viele andere auch, als vor ein paar Jahren das Buch Breath von James Nestor rausgekommen, ganz gespannt gelesen und viel gelernt und dachte so, wow, ich hatte keine Ahnung, was da alles noch dahinter steckt, außer dass es vielleicht immer wieder Teil von Achtsamkeitsübungen ist. Und zum anderen habe ich gemerkt, in der Arbeit mit Menschen, sowohl in der Einzelbegleitung als auch in Gruppen bei Seminaren, die ich oder Workshop, die ich oft gebe, wie stark unsere Atmung, vor allem die gezielte Atmung, helfen kann, Stress zu reduzieren, mehr bei uns anzukommen, unser Nervensystem zu regulieren. Und als ich angefangen habe, in dieses Rabbit Hole einzutauchen, was ich sehr gern gemacht habe, habe ich irgendwann gedacht, wow, da ist so viel, was ich besser verstehen möchte, was ich vor allem auch selbst noch mehr erfahren möchte, um es dann anzubieten, rauszubringen und den Menschen als eine weitere Möglichkeit anzubieten, eben Stress zu reduzieren, bei sich anzukommen, Emotionen zu regulieren.
Jetzt können wir ja sagen, Atem hat jeder dabei, ja, gratis immer Bushaltestelle, Auto spazieren gehen, direkt jetzt auch, ja. Was ist denn jetzt nochmal der Benefit, den Atem ganz bewusst zu lenken? Also es ist ja jetzt nicht nur, dass man sagt, so jetzt atme mal gut durch, sondern es gibt ja da ganz verschiedene Techniken, die wir eben auch für verschiedene Effekte nutzen können.
Es ist viel mehr als nur ein Benefit und wir könnten wahrscheinlich einen ganzen Podcast nur dazu machen, was die unterschiedlichen Benefits sind. Und auf den Punkt gebracht könnte man sagen, dass Breathwork die gezielte Atmung ist zur Steigerung von körperlichem, psychischem, emotionalen Wohlbefinden. Das heißt, wir haben verschiedene Ebenen, auf denen die gezielte Atmung wirken kann. Zum einen kann es wirklich unsere Gesundheit verbessern. Wenn wir in den Sportbereich schauen, kann es da auch die Leistung steigern. Zum anderen kann es unser emotionales Befinden regulieren. Das heißt, nicht immer runterregulieren, sondern uns zu ermöglichen, damit besser umzugehen, besser in eine Balance zu kommen. Und es kann auch helfen, mehr in eine Gelassenheit oder in einen Zustand von Ausgeglichenheit zu kommen. Egal, ob wir merken, puh, ich bin heute total müde und ich brauche irgendwas, was mich aktiviert, was meine Energie wieder in Gang setzt. Oder aber, was bei den allermeisten viel häufiger der Fall ist, oh Gott, ich bin total gestresst, ich bin total drüber, ich brauche irgendwas, am besten jetzt sofort, was leicht ist, was mich wieder runterbringt. Das heißt, die Benefits zielen auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen auf Effekte ab. Und das macht es für mich auch so besonders. Also wenn wir anfangen, uns mit unserem Atem, mit der gezielten Atmung zu beschäftigen, steigen wir in so einen ganzheitlichen Ansatz an, der von körperlich über emotional bis hin zu psychischen Benefits haben kann. Und vielleicht noch als Ergänzung, weil du gesagt hast, das haben wir immer dabei. Das ist Teil der Magie für mich, die Breathwork ausmacht. Wie genial ist das denn? Wir haben da etwas in uns. Und zwar jeder Mensch auf dieser Welt, unabhängig von Alter, Status, Einkommen, Religionszugehörigkeit, whatsoever, was immer dabei ist, was wir immer aktivieren können und was spannenderweise ja auch so die Brücke zwischen was ganz Bewusstem ist, ich kann jetzt entscheiden, langsamer, schneller zu atmen, den Atem anzuhalten, und was aber auf der anderen Seite immer mit dem Unterbewussten verknüpft ist, weil wir ja auch schönerweise, wenn wir schlafen, atmen, auch wenn wir nicht drüber nachdenken. Das macht es mir für mich so faszinierend. Und es ist eben was, was kein zusätzliches Geld kostet, was nicht jahrelanges Training bedeutet, was kein fancy Gadget braucht, sondern was wir immer da haben. Und das ist möglicherweise der größte Benefit, den Breathwork haben kann.
Das Traurige ist fast schon, wenn ich dich so reden höre, dass wir das jetzt erst lernen. Also warum haben wir das nicht schon in der Schule gelernt? Ja, also wenn es so ein einfaches Tool ist, was den Menschen auf so vielen verschiedenen Ebenen erreicht und uns gut tut, warum müssen da erst Bücher darüber geschrieben werden und Kurse gegeben werden? Warum lernen wir das nicht schon früher? Ist ja auch so, also diese, ich erwarte jetzt gar nicht, dass du die Frage
Das
beantwortest.
kann ich auch
Nina,
gar nicht.
was ist da los? Warum lernen wir das nicht früher? Aber auch, hattest du auch so diesen Frust, dieses, warum muss ich erst in der Mitte des Lebens stehen, um das zu wissen?
Ja, einerseits schon, weil es uns einfach so viel bieten kann. Zuallererst für uns selber, aber je besser wir natürlich uns selbst regulieren und kennenlernen können, desto besser können wir dann ja auch in Beziehungen mit anderen gehen. Also das hat ja viel größere Effekte als nur mein ganz eigenes persönliches Wohlbefinden. Und gleichzeitig, wie schön, dass es jetzt mehr in den Fokus wiederkommt. Das Interessante ist ja, dass wenn wir heute über Breathwork sprechen, wir ganz viel mit dem Blick von westlichen Wissenschaften draufschauen. Ja, es gibt ganz, ganz viel tolle Forschung, die in den letzten 5 bis 10, vielleicht so 15 Jahren stattfindet, die versucht zu erklären, warum gibt es diese Effekte, wie können wir die auch für uns nutzen. Aber es gibt ja das Thema Atmung und Atemtechniken in jahrhundertealten Traditionen, in jahrtausendalten Traditionen. Wir kennen das viel aus dem Yoga mit Pranayama, wir kennen das aus buddhistischen Traditionen. Das heißt, offensichtlich haben wir Menschen vielleicht zu anderen Zeiten, in anderen Kulturkreisen schon begriffen, implizit oder explizit, dass da eine ganz starke Kraft drin liegt. Und leider in der heutigen Zeit, so wie wir leben, in unseren westlichen Kulturkreisen, viel davon wieder verlernt. Und ich glaube, jetzt heißt es, in so einen Prozess von Unlearning zu gehen und zu dem zu gehen, was wir eigentlich ganz natürlich in uns haben. Vielleicht um ein Beispiel zu geben, wenn wir Babys anschauen, die in Ruhe irgendwo liegen oder die schlafen, dann haben die eine ganz tolle, gleichmäßige Atmung, der Bauch hebt und senkt sich und da gibt es nichts, was erstmal verkehrt dysfunktional wäre. Aber durch unseren Lebensstil, durch viele Routinen, durch ein erhöhtes Stressempfinden neigen ganz, ganz viele dazu und haben viele von uns gelernt, in Anführungsstrichen gelernt, flach zu atmen, in die Brust zu atmen, nicht mehr in den Bauch zu atmen und darüber diesen ganz natürlichen Zugang verloren. Und ich finde, wenn wir uns mit dem Thema Breathwork beschäftigen, ist es eher so ein Zurück zu unseren Wurzeln mit mehr Bewusstsein. Und am allerliebsten schon ganz früh bei den Kids.
Gerade wenn wir daran denken, dass 90% unserer Krankheiten durch diesen dauerhaften Stress entstehen. Also ich denke mir das immer wieder, es gibt Dinge, die kann man nicht vermeiden, ja? Und trotzdem gibt es so viele Krankheiten, die wir selber frühzeitig präventiv regulieren könnten. Und wenn wir dann noch daran uns erinnern, dass Sauerstoff Lebensenergie ist, ja, also dass es etwas ist, was uns vitalisiert, was in jeder Zelle unseres Körpers pulsiert, dann ist es so wie am Mittagsbuffet nochmal die Extrarunde zu drehen und sagen, gönn dir, gönn dir. Ich sage ja an der Stelle auch immer gerne, es ist genug für alle da, nimm dir. Also gerade bei sowas wie Sauerstoff, ja, wo man auch wirklich in so eine Fülle gehen kann und mal so viel für sich nehmen kann. Was sind denn so Effekte, die du an dir festgestellt hast in den Übungen, aber vielleicht auch mit der Arbeit mit Einzelpersonen oder Gruppen, wo du diese Effekte dann ja auch bei anderen siehst? Das ist ja auch immer so spannend, ne? Wie wirkt es bei mir, wie wirkt es bei den anderen?
Absolut. Und da wäre meine große Einladung an alle, die zuhören, wenn ihr neugierig seid, nähert euch dem Thema echt mit ganz viel Offenheit, wie so Wissenschaftler für euer eigenes Selbst. Also natürlich gibt es Übungen, die wissenschaftlich erforscht worden sind und Traditionen. Und am Ende reagieren wir alle ein bisschen anders, abhängig von der Tagesform, von der Lebensphase etc. Also hier eine große Einladung, damit Neugier und Forschergeist dran zu gehen. Was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass es zum einen eine innere Unruhe extrem reduzieren kann. Und das meint in einem akuten Moment, Also wir alle kennen das vielleicht, dass wir eine doofe E-Mail lesen oder ein schwieriges Gespräch hatten oder einfach richtig wütend manchmal sind. Und dann zu realisieren, aha, ich bin dem ja nicht ausgesetzt, ich kann das erstmal wahrnehmen, da sind wir beim Thema Achtsamkeit, mir bewusst machen, das passiert gerade. Und ich kann dann die Entscheidung treffen, okay, vielleicht kann ich das um mich rum nicht ändern, aber ich kann jetzt anders atmen. Und da habe ich gemerkt, das macht einen Riesenunterschied, in die längere Ausatmung zu gehen. Es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann, aber diese Impulsivität ein bisschen besser zu regulieren, damit ich dann wieder klarer denken kann. Das ist so das Zweite, was ich gemerkt habe, dass eine gezielte Atmung sowohl mit konkreten Übungen als auch zum Beispiel das Einüben der Nasenatmung im Gegensatz zur Mundatmung im Alltag viel mehr geistige Klarheit bringt, eine Gelassenheit. Also ich fühle mich oft danach, als hätte jemand so ein bisschen den Nebel gelichtet und ich könnte ein bisschen klarer denken. Und das ist das, was ich bei anderen Menschen auch beobachte, also wirklich dieses Momentum nutzen. Ich realisiere, da bin ich aufgewühlt, da bin ich in so einem State von Overarousal und ich kann was tun. Und ganz extrem, ich habe immer wieder Klienten auch, die mit dem Thema Ängsten kommen, generalisierte Angststörung, Panikstörung, wie das selbst in solchen Zuständen helfen kann. Also ich erinnere mich gut an einen Klienten, der viel mit dem Thema Angst zu kämpfen hatte, der sich schon schwer getan hat, überhaupt noch zum Sport zu gehen. Die Geburt von seinem ersten Kind stand bevor und er hat gesagt, so, ich weiß gar nicht, wie ich dem gerecht werden soll und ich komme immer in so einen Panikzustand. Und ich habe mit dem angefangen, vermeintlich einfache Übungen einzustudieren und das ist das Ding, was ihm geholfen hat. Der hat mir jetzt noch kürzlich geschrieben und das war vor 2 Jahren, dass ich mit ihm gearbeitet habe, diese Atemübungen, nochmal, die kein Geld kosten, die kein Gadget erfordern, die kein jahrelanges Training erfordern, die wir immer machen können, sind das Nummer-1-Mittel, dass er mit seiner Panikstörung besser zurechtkommt. Und das finde ich total großartig.
Ich mag auch sehr daran, dass du quasi Menschen dabei begleitest, sich so einen kleinen Toolkoffer anzulegen. Ja, zu sagen, in dieser Situation nutze diese Übung, in jener diese, damit wir nicht so abstrakt sind und die Zuhörerin so am langen Arm verhungern lassen. Lass uns doch mal gucken. Du hast es angesprochen, zum Beispiel, wenn es um Stress geht, ja, Stressregulation. Was für Übungen könnte man denn zum Beispiel machen, wenn ich spüre, ich stehe unter Druck?
Also die für mich wichtigste Faustregel zum Thema Stressreduktion oder Entspannung ist, dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung. So, wenn alle, die zuhören, sich sonst nichts merken, das ist your Go-To-Place. Länger ausatmen als einatmen. Und ich sage das deswegen, weil ich immer wieder Klienten habe, die sagen, ja, sie haben da all die tollen Übungen, aber in dem Moment kann ich dann nicht richtig zählen oder ich habe vergessen, was ich jetzt genau tun soll. Länger ausatmen als einatmen. Und dann gibt es ganz viele Übungen, die dieses Grundprinzip in sich tragen. Es gibt zum Beispiel die 4-8-8-Übungen. Da haben wir 4 Einheiten, die wir einatmen, 8, die wir halten und 8, die wir auch wieder ausatmen. Da gibt es Variationen von. Und eine andere Übung ist zum Beispiel, die wurde auch übrigens wissenschaftlich erforscht, ganz spannend, da ist ein Paper 2023 rausgekommen, das physiologische Seufzen, das klingt erstmal ein bisschen schräg, aber was wir machen, ist, dass wir in einem normalen Maß einatmen, den Atem halten, nicht ausatmen, nochmal kurz einatmen und dann lang ausatmen. Und das Faszinierende für mich konkret an dieser Übung ist, dass die sowohl in der akuten Situation funktioniert, in dem Meeting, wo wir gestresst sind, in der Schulklasse, wo es super laut ist, oder wenn wir im Supermarkt wieder an der falschen Schlange stehen und uns ärgern.
Wie jedes
Aber,
Mal.
Wie immer.
Es ist immer die falsche Schlange.
Aber auch, wenn wir diese Übung täglich 5 Minuten machen, dass sich über den Zeitverlauf, selbst wenn wir in diesem einen Moment die Übung nicht machen, nachweislich das Stresslevel senken lässt. Also das wird verringert. Das heißt, um deine Frage nochmal auf den Punkt zu beantworten, länger ausatmen als einatmen. Wer mag und sich gut daran erinnern kann, kann die 4-8-8-Übung machen. 4 ein, 8 halten, 8 aus. Oder das physiologische Seufzen, ganz normal einatmen, Nicht ausatmen, nochmal einatmen und lange ausatmen.
Die Übung mache ich auch gerne im Wald oder am See. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier gerade an einem richtig guten Ort. Wir schalten uns ja beide aus Großstädten zu, ich aus Berlin, du aus München. Da hat man nicht oft das Gefühl, man atmet jetzt wirklich frische Luft, bloß weil man vor die Tür gegangen ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, hier ist wirklich frische Luft und hier kann ich meinen Körper sehr umfangreich versorgen. An diese Übung erinnere ich mich auch immer, dieses zweimal kurz einatmen und lang aus. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Teil unseres Konzeptes sind ja auch Atemübungen in Metazeit. Und eine Lehrerin an der Grundschule meinte mal zu mir, als ich gefragt habe, wie läuft es gerade, wie klappt es mit den Übungen in den Klassen? Die können das nicht. Die können die Atemübungen nicht. Die können nicht richtig atmen. Ja, und ich kenne das auch aus anderen Situationen, dass dann Menschen sagen, das ist mir zu albern oder so lange kann ich gar nicht Luft anhalten oder ich habe das Gefühl, ich hyperventiliere. Also da sind so ganz viele einerseits Widerstände und meiner Meinung nach auch vielleicht so ein bisschen eine Haltung von, ich mache das einmal und dann klappt das sofort. Wie gehst du denn damit um?
Das ist ja ein Thema, was wir aus dem ganzen Bereich Achtsamkeit ganz, ganz oft kennen. Also da heißt es dann, das ist irgendwie eh so oder das hat jetzt sofort nicht geklappt oder ich finde es albern, komisch. Und erstmal finde ich, darf das alles sein. So, fair enough. Du hattest vielleicht noch nicht die coole Erfahrung, wie das ist, sich selbst so gut über eine Atmung zu regulieren. Oder du hast noch nicht die Erfahrung gemacht, wie das ist, in einem sicheren Raum was Neues auszuprobieren. Das ist okay. Ich mache dir hier ein Angebot und ich gebe dir eine Einladung. Und vielleicht magst du es mal probieren. Das ist für mich das Allerwichtigste. Also mit erhobenem Zeigefinger oder irgendwie einer missionarischen Haltung durch die Gegend zu gehen, auch wenn ich da manchmal zu neige, weil ich so überzeugt davon bin, glaube ich, funktioniert nicht. Und dann denke ich, ist es ganz wichtig, klein anzufangen. Ja, und nicht zu glauben, weil ich jetzt aus meinem vermutlich, weil 90% der Leute in unserem Kulturkreis das so in sich haben, dysfunktionalen Muster einmal ausbreche, ändert sich sofort alles. Ja, das Leichteste ist, überhaupt mal auf die Atmung zu achten. Dadurch, dass sie ja permanent da ist und uns unglaubliche Dienste leistet, nehmen wir die ja in der Regel gar nicht wahr. Das heißt, Schritt eins wäre für mich, eine Einladung auszusprechen: Hey, beobachte doch mal deinen Atem, deine Atmung. Wo spürst du das? Spürst du das im Bauch, vielleicht an der Nase, vielleicht im Brustbereich? Nimm das erstmal wahr. Und ein zweiter Schritt könnte sein, zu sagen: Fang doch mal an, damit zu spielen. Es gibt ein ganz schönes Buch von Matteo Pistono, Breathe How You Wanna Feel. Da sagt er, wir haben so drei Regler, mit der wir unsere Atmung beeinflussen können. So die Intensität, ist es ganz leicht oder ganz, ganz stark. Die Frequenz, wie häufig und wie tief wir atmen. Und wenn wir uns das vorstellen, wie so ein altes Radio oder so, dann können wir mal gucken, was macht es denn? Und erstmal nur ausprobieren, gar nicht versuchen, jetzt ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wie ist es, wenn ich ganz leicht einatme versus ganz, ganz kräftig? Wie ist es, wenn ich ganz schnell versus vielleicht langsamer atme und damit ein bisschen spielen? Und dann wäre meine Empfehlung, im dritten Schritt zu sagen, okay, vielleicht hast du Lust, einfach mal eine Übung auszuprobieren. Ganz einfach, ein bisschen länger ausatmen als einatmen. Wie klappt das? Wie funktioniert das? Wie fühlt sich das an? Macht das einen Unterschied? Und natürlich kann man Leute davon nicht überzeugen, aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, übrigens in der Achtsamkeit, genauso wie beim Thema Breathwork, genauso wie bei vielen anderen Themen, die Menschen oft skeptisch vorkommen, wenn sie einmal in die Erfahrung gekommen sind, und nicht nur mit dem Verstand, mit der Ratio sich darüber nähern, dann ist da auch eine ganz andere Offenheit, sich dem zu widmen, das vielleicht auch zu üben. Und vielleicht als letztes für die Leute, die sich für ganz rational halten, für die ja so ein Kram irgendwie gar nichts ist, Freunde, da draußen gibt es so viel großartige Wissenschaft, die zeigt das schwarz auf weiß. Ich könnte jetzt eine ganze Liste von Artikeln runterrattern, die sagen, Menschen, die bewusst und gesund atmen, allen voran durch die Nase atmen, nicht durch den Mund, die sind gesünder, die haben ein besseres Immunsystem, die sind ausgeglichener, die schlafen besser, die sind gelassener. Und da denke ich mir so, wer würde das nicht wollen? Leute, Wie cool. Und nochmal, es kostet uns nichts.
Ich habe oft das Gefühl, wir Menschen lieben ja auch unser Drama sehr. Und manchmal
Auch.
wollen wir ja auch, dass Leben sich so schwer anfühlt, während die Atemübungen uns ja auch ganz, ganz viel Leichtigkeit wiedergeben. Während du gesprochen hast, habe ich mich auch wieder daran erinnert, wie das so ist, wenn ich mit Kardiologen zusammenarbeite. Die Metazeit ist ja entstanden aus einer Zusammenarbeit mit dem Herzzentrum in Leipzig, also mit Menschen, die schon krank sind, ja, die damals um die 70 waren und leider im Laufe der Zusammenarbeit, im Laufe der Jahre jünger und jünger geworden sind. Und wenn man erstmal in so einem Leidensdruck dann ist, also wo es wirklich um was geht, werden diese Übungen immer sehr, sehr dankbar angenommen. Und dann ist eben dieses hätte, hätte, Fahrradkette, ich das mal schon eher gewusst, ja, dann hätte ich besser für mich gesorgt. Was glaubst du denn, was wir machen können oder wie dieser Hebel sich vielleicht frühzeitiger schon in eine Richtung gesund sein, gesund bleiben bewegen könnte, dass wir eben nicht immer erst warten, bis wir es nicht mehr aushalten, ja, bis der Leidensdruck enorm ist oder bis eine Krankheit aufkommt? Ich hatte neulich auch zum Beispiel von Katja Riemann ein Interview gelesen, die sich für ihren neuen Film auch mit Therapieformen beschäftigt hat, wo sie gesagt haben, warum lernen denn Menschen erst Theater zu spielen, über Kunst, über Musik zu heilen? Warum machen wir das nicht schon frühzeitig? Also warum lernen wir erst im Kranksein, wie gut sich Gesundsein anfühlen kann? Was sind da so für dich so Gedanken oder auch Lösungen, da nicht zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist?
Meine Gedanken gehen in zwei Richtungen. Ich glaube zum einen, dass wir Menschen tatsächlich leider am besten ins Handeln kommen, wenn doch irgendeine Form von Leidensdruck da ist. Aber ich appelliere immer sowohl auf körperlicher als auch auf psychisch-emotionaler Ebene an die Menschen, lasst den Leidensdruck doch nicht zu groß werden. Ja, also vielleicht ist es ja schon genug, dass ihr euch jeden Tag übermäßig gestresst fühlt und es wäre zu vermeiden, dass ihr in Burnout kommt, schon wenn ihr diese Anzeichen wahrnehmt. Und damit meine ich nicht so eine extreme Hypersensibilisierung für alles zu entwickeln, sondern in einem guten, bewussten Umgang mit sich selbst zu sein. Ja, also das Bewusstsein zu schulen und dann aber auch zu wissen, hey, wenn ich merke, ich bin ständig gestresst, ich kann abends nicht so gut einschlafen oder nicht so gut durchschlafen, ich merke, ich habe immer Magengrummeln, dann anfangen. Es gibt so viele tolle Ansätze. Breathwork ist ja nur eine Möglichkeit, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden zu erhalten oder zu steigern. Also get going. Das ist das eine. Und das andere, der zweite Gedanke ist, dass ich ein großer Verfechter davon bin, so gut es geht, wohlwissend, dass weder ich noch andere Leute perfekt sind, eine Vorbildfunktion einzunehmen und zu sagen, guck mal, ich mache das, wie cool, ich schlafe gut und ich habe viel Energie und ich bin seit 10 Jahren nicht krank gewesen. So mag sein, dass da viel Glück reinspielt, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, was ich im Alltäglichen in so vermeintlich kleinen Sachen tun kann. Und das Schönste finde ich, wenn Menschen mir rückspielen, ach, das ist ja toll, wie machst denn du das eigentlich, dass du fit bleibst, auch in der Erkältungssaison oder dass du gut schläfst bei allem, wo du unterwegs bist und reist. Naja, das sind Sachen, die wir ganz leicht ansteuern können. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass ganz viele Menschen da draußen, alle mit den Fähigkeiten, die sie haben, mit den Ansätzen, die sie verfolgen, da wirklich so eine Strahlkraft entwickeln, wo andere Menschen dann sagen können, okay, vielleicht lohnt es sich, das jetzt schon zu machen, auch wenn ich nicht rock bottom gefallen bin, sondern wenn ich merke, hier und da zwickt es vielleicht oder ich bin nicht ganz so belastbar oder ich bin gestresst oder gereizt in meinem Umfeld. Also ein bisschen Leidensdruck ist vermutlich dabei. Und auf der anderen Seite möchte ich so gern ermutigen und versuche so meinen Teil beizutragen, da einfach ein Vorbild zu sein, so gut es geht und nicht ein Vorbild für alles muss perfekt sein, sondern wir haben jeden Tag, wir haben sogar jeden Atemzug die Möglichkeit, wieder neu zu starten. Ja, diese Beginner's Mind, den wir ja auch aus dem Buddhismus ganz, ganz stark kennen.
Wenn du von deiner eigenen Praxis sprichst, wie viel Zeit investierst du da täglich?
Das ist ehrlicherweise in Phasen geprägt. Ich habe Phasen, wo ich täglich eine Viertelstunde, 20 Minuten gezielt Atemübungen mache. Und es gibt Phasen, wo meine Praxis darin besteht, ganz häufig am Tag, also wenn ich den Laptop aufmache, wenn ich eine E-Mail lese, wenn ich mein Mittagessen koche, in die bewusste Atmung zu gehen. Bei mir heißt es in aller Regel versuchen, leichter zu atmen, tiefer zu atmen, langsamer zu atmen. Das gilt für den allergrößten Teil von uns. Und da merke ich, das ist was, was ich auch gut üben kann. Also klar, am Anfang, wenn wir es eben leider nicht in der Schule oder gar im Kindergarten schon gelernt haben, ist es ein Prozess, den wir anstoßen müssen. Und gleichzeitig haben wir ja sowas Tolles wie Neuroplastizität, können neue Verbindungen knüpfen und können uns auch neue Muster und Gewohnheiten antrainieren.
Das Schöne ist auch, dass das ja einen Effekt hat, ne? Also jede Intervention mit Effekten hat auch Nebeneffekte. Und wir merken dann ja, wie du schon gesagt hast, auch wenn wir eben doch mal wieder durch den Mund atmen, was ja immer schon ein Signal sein kann, was ist denn da gerade los? Ja, wieso wechsle ich? Ich habe auch bei mir festgestellt, dass ich gezielter noch gesunde Orte suche, wo ich wirklich einatmen will. Das Gleiche gilt auch für Menschen, das Gleiche gilt für Aufgaben, die wir machen. Also du bekommst ja auch mehr und mehr ein Gefühl dafür, wo geht es mir gut und wo bin ich gestresst. Und immer mehr zu investieren in dieses, hier ist gut.
Ja, und das finde ich ist so spannend an diesem ganzen Thema Atmung. Ich gehe nochmal zurück zu diesem spannenden Zusammenhang, dass es ja das Bewusstsein mit unserem Unterbewusstsein verbindet, dass es ja in beide Richtungen geht. Also wenn ich Angst habe oder gestresst bin, dann atme ich in aller Regel flacher. Ja, dann wird der Sympathikus aktiviert. Dann muss ich bereit sein, mich zu verteidigen, zu kämpfen. Und dann habe ich eine ganz schnelle, flache Atmung versus, wenn ich super entspannt bin, mit meinen absoluten Lieblingsmenschen keinen Termindruck habe, dann atme ich von Grund auf schon mal tiefer in den Bauch, wie wir es nennen, ruhiger, gelassener. Und umgekehrt kann ich aber über diese Atmung auch diese Effekte erzielen. Also wenn ich merke, ich komme in eine Stresssituation und über die Atmung meinem ganzen Organismus das Signal gebe, hier bist du trotz allem sicher, du kannst in Ruhe atmen, du bist gegroundet, dann wird sich das auch wieder auf mein Angstempfinden zurückspielen. Also auch dazu übrigens gibt es wissenschaftliche Forschung. Ja, es geht in beide Bereiche und das finde ich so spannend, weil je nachdem, was wir brauchen, um in eine Balance zu kommen, am Ende geht es ja immer um eine Balance, es geht ja nicht um das eine oder das andere Extrem, sondern um Gleichgewicht, kann ich lernen, was brauche ich, um mich zu aktivieren, was ja gut ist. Auch das brauchen wir im Alltag, um Sachen anzuschieben, um mit Energie an Sachen zu kommen. Und was brauche ich aber auch, um in die Ruhe zu kommen. Und was ich so spannend finde, weil du jetzt nochmal gesagt hast, desto mehr kann ich ja auch den Fokus auf das legen, was mir gut tut. Wenn wir anfangen, bewusster auf die Atmung zu achten, dann können wir auch sehr gut, wie durch viele andere Signale des Körpers, besser verstehen, was in mir erzeugt denn eigentlich Stress, Anspannung, Unsicherheit. Ja, weil wenn ich plötzlich ganz flach und schnell atme, dann kann das ein ziemlich gutes Indiz sein. Irgendwie ist hier eine Umgebung, wo ich unsicher bin. Das muss nicht immer schlecht sein, ne? Also wenn ich irgendwie einen großen Workshop anleite oder durch eine Veranstaltung durchmoderiere, dann ist das klar und dann ist es auch gut. Aber wenn ich merke immer wieder, wenn ich die eine Person treffe, wenn ich mich dem einen Thema widme, dann passiert es, dann kann ich ja auch von meinem Körper lernen. Und das finde ich so schön. Und umgekehrt kann ich aber auch sagen, selbst wenn ich mein Umfeld nicht ändern kann, angefangen von, ich schaue die Nachrichten und denke mir, oh Gott, was ist denn in der Welt los? Über, puh, das ist jetzt echt irgendwie ein schwieriges Mitarbeitergespräch habe, über, boah, in der Familie knirscht es gerade, kann ich immer noch zu jedem Zeitpunkt entscheiden, wie ich darauf blicke und wie ich auch meine Atmung anpasse. Und das ist was, was ich gerade in der Arbeit mit Einzelpersonen, aber auch in Seminaren und Workshops immer wieder feststelle und weswegen ich so überzeugte Logotherapeutin bin, weil es ganz viel damit zu tun hat, sich seiner Selbstsituation bewusst zu werden und dann verantwortlich zu sein, eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ist das, was Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, immer wieder gesagt hat. Ich kann vielleicht nicht das, was um mich rum passiert, beeinflussen, aber ich habe immer die Freiheit, meine Haltung zu beeinflussen, meine Einstellung, meine Perspektive und ich würde ergänzen jetzt auch meine Atmung zu beeinflussen. Das heißt, diese vielseitigen Nebeneffekte sind für mich eher wie so eine Positivspirale. Ich kann lernen, was mir gut tut. Ich kann lernen, mit den Challenges umzugehen. Ich kann auch, was ich beobachte, auch in unserer Arbeit am AVE-Institut, aber genauso im Privaten wie auch in anderen Projekten, das Gefühl von Selbstwirksamkeit wiederkriegen. Das mit schlimmste Gefühl, was viele Menschen heutzutage haben, ist Ohnmacht. Ich kann eh nichts tun. Was soll ich schon machen? Hier ist ein Krieg, da ist die Klimakrise. Was soll ich denn tun? Und mit einem Schritt, da gibt es ganz viele andere Wege auch, in diese Selbstwirksamkeit kommen, weil ich bestimmen kann, wie gehe ich damit um? Wie atme ich jetzt? Was tue ich mir jetzt Gutes? Und was brauche ich jetzt auch, um mich bestmöglich zu unterstützen?
Das erste Mal, dass ich das gehört habe, war in der Yoga-Klasse. Damals war ich noch sehr skeptischer Yogini und habe das eher so aus Stretching-Aspekt wahrgenommen und hatte mich da noch gar nicht tiefer mit beschäftigt. Damals meinte der Yogalehrer, befreie deinen Atem und du befreist dein Leben. Und ich dachte so, ja, bla bla, whatever.
Immer diese ich will jetzt Yoga-Talk. Hier die Übung. Ich wollte immer die Rückenübung. Deswegen habe ich mit Yoga angefangen.
Genau, so ganz und gar praktisch, pragmatisch, zack, zack. Und ich bin damals ja auch gegangen noch, als das dann hieß Meditation, hatte ich ja auch keine Zeit für. Und deswegen kann ich das immer super gut mitfühlen, wenn Menschen eben so Sätze sagen wie, das ist mir zu blabla, das ist mir zu komisch, fühlt sich komisch an, habe ich keine Zeit dafür. Gleichzeitig werde ich auch nicht müde zu sagen, ich war auch eine von diesen Skeptikern und habe gelernt, genau wie du das gesagt hast, wie sich das so nach oben spiralen kann. Also wie du quasi wie Captain auf deinem Schiff wirst und diese Stürme in der Lage bist zu navigieren, die ja da sind. Ja?
Na klar.
Also ich habe ja auch meine Kinder mit der Meta-Zeit ein Unternehmen. Ja, ich habe Freunde, Familie und so weiter. Also natürlich immer, so voller das Leben ist, so mehr Action ist ja da auch, den es zu regulieren gilt. Zu wissen, da gibt es etwas, das hilft mir, mich aufzurichten. Da gibt es etwas, das hilft mir, wieder Kraft zu finden, wieder Sinn zu finden oder auch eine Leichtigkeit zu finden. Ich finde, das ist so ein Geschenk. Und natürlich auch Klarheit zu finden, ja,
total.
Fokus, Präsenz. Mhm. In der vorherigen Podcast-Folge hatte ich mit Dr. Arndt Pechstein gesprochen, auch ganz toll über die Future Skills. Und wir sind auch wieder auf den Punkt gekommen, sehr viele Themen sind immer wieder verbunden mit unserer Präsenz.
Absolut.
Wie präsent gehe ich da rein? Und da kann uns der Atem ja auch sehr helfen. In deiner Toolbox, wenn du da mal so ein bisschen kramst, was wären denn da jetzt Übungen, wo du sagst, die hilft zum Beispiel in so einem Moment, wo du dich so ein bisschen nebelig im Kopf fühlst oder so ein bisschen wackelig auch mit deinen Entscheidungen? Was bringt uns denn in eine gute Konzentrationsfähigkeit und Fokus wieder rein?
Mir kommen zwei Übungen und die eine ist vielleicht gar nicht so sehr auf das Thema, sondern auf die Technik bezogen. Ich habe es jetzt an mancher Stelle schon gesagt, dass es so unglaublich wichtig ist, durch die Nase zu atmen. Ja, und viele von uns haben noch nie drüber nachgedacht. Warte mal, Nase, Mund, wie mache ich das eigentlich? Also auch da wieder die Einladung, so ein Bewusstsein zu entwickeln. Wenn wir durch die Nase atmen, wird die Luft gereinigt, die wird angewärmt. Die Menge an Luft, die wir einatmen, verringert sich, was erstmal gut ist, weil wir nicht in so ein Overbreathing kommen. Und dann kriege ich ganz oft von Leuten zu hören, gerade in der Erkältungszeit oder wahlweise in der Zeit, wo Allergien dann nach oben schießen, ja, aber die Nase ist zu, das geht ja gar nicht. Oder wie soll das denn funktionieren? Das ist so ein bisschen tricky, weil es ist ein Teufelskreis. Je weniger wir die Nase verwenden, desto schneller wird die auch zu. Umgekehrt, je mehr wir sie verwenden, desto seltener ist die zu. Und es gibt eine Übung, die ich total gerne am Anfang mache, unabhängig. Ich komme gleich zu deiner Frage zurück, was für eine Atemübung dann folgen soll, um die Nase wieder zu öffnen. Und das würde man machen, indem man vielleicht 10 oder 15 Sekunden ganz normal in Ruhe atmet, erstmal gar nichts ändert und dann einmal bewusst ausatmet, die Luft anhält, gerne auch die Nase zumacht und den Kopf nach oben und unten bewegt. Also wie so ein großes Nicken, ich sage dann auch immer gerne wie so ein großes Ja zum Leben, das vielleicht so für 5 bis 7 Sekunden dann wieder in die normale Atmung zurückgehen, 10 Sekunden und das Ganze von vorne machen. Also lange ausatmen und bewusst die Nase zuhalten und wie ein großes Nicken den Kopf nach vorne und hinten bewegen. 3 bis 5 Runden machen einen riesen Unterschied. Also das löst ganz, ganz oft was. Also das ist vielleicht vorne weggeschickt, was Menschen machen können, die sagen irgendwie, das ist immer zu, das geht ja gar nicht.
Ich habe eine Nachfrage. Wie lange würde ich denn meine Nase zuhalten? Also ich würde sehr empfehlen, die Nase zuzuhalten. Wenn man nur so tut, als würde man nicht einatmen, dann beschummelt man sich selbst. Also ich atme lange aus, halte meine Nase zu, nicke. Und wie lange nicke ich? Weil irgendwann wird es ja ein bisschen knapp, ne?
Genau, nicht über die Grenze gehen, sowieso nie empfohlen. Wenn du mit 5 bis 7 Sekunden startest, das können die meisten von uns total gut machen, ist das absolut ausreichend. Wenn du jetzt schon ein bisschen geübter bist, dann kannst du das natürlich auch auf 7 bis 10 oder 12 Sekunden ausdehnen. Aber 5 bis 7 Sekunden nicken, Nase zuhalten, ist ein super Start. Und vielleicht an der Stelle ganz wichtig, weil mir das Thema Sicherheit auch so wichtig ist, Atemübung nie im Wasser machen. Auf gar keinen Fall, egal wie erfahren wir sind, egal wie sehr wir glauben, wir können das auf gar keinen Fall im Wasser machen. Natürlich auch nicht, wenn wir große Maschinen bedienen und wenn wir im Auto sind, logischerweise, wie bei allen anderen Übungen, auch nicht nichts machen, wo wir entweder an die Grenze kommen, zum Beispiel jetzt krass den Atem anhalten oder natürlich die Augen geschlossen haben. Also das klingt immer so banal, aber das ist mir total wichtig zu sagen. Und wenn es in so extremere Formen von Atmung geht, wir sprechen jetzt viel über das, was man auch gut im Alltag machen kann, dann gibt es auch ein paar Kontraindikationen. Ja, wenn wir auf Schwangere blicken, auf Menschen mit Epilepsie, mit starken psychischen Störungen, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sollten diese sehr extremen Formen von Breathwork, wo es auch in eine Hyperventilation geht, nie machen, ohne mit dem Arzt oder der Ärztin Rücksprache gehalten zu haben. Also das ist mir total wichtig an der Stelle zu sagen. Jetzt hattest du aber gefragt, was kann ich denn für eine Übung machen? Was würde denn helfen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann vielleicht nicht ganz so klar sehen, ich bin möglicherweise, das sind jetzt meine Worte, nicht so ganz bei mir und ich würde immer auf eine Übung gehen, die ausgleichend wirkt. Also weder krass aktiviert noch ganz extrem runterreguliert. Und das sind in aller Regel Übungen, bei denen die Ein- und die Ausatmung relativ ähnlich sind, also von der Länge der Ein- und Ausatmung. Und eine Übung, die viele kennen, die aber wirklich wirksam ist, ist das sogenannte Box Breathing. Box, weil wir uns wie so eine Kiste, wie so ein Quadrat vorstellen können. Und gedanklich können wir an den 4 Seiten dieser Box entlang atmen. Also wir atmen auf 4 Zähler ein, wir halten für 4, wir atmen auf 4 Zähler aus und wir halten wieder für 4. Und jetzt gibt es manche Menschen, die sagen, puh, 4 Sekunden, 4 Zähler ist ein bisschen too much, das reicht irgendwie noch nicht ganz. Dann fängst du mit 3 an. Und wenn du irgendwann merkst, easy, dann erhöhst du auf 4 oder auf 5 oder auf 6. Die Idee ist, in gleichmäßigen Rhythmus zu kommen und eben nach der Ein- und nach der Ausatmung zu halten.
Tolle Übung. Wir haben die auch bei der Meterzeit. Bei uns heißt die Aufzug, Atemzug, einfach um mit diesem Bild zu gehen. Ja, wir fahren 4 Etagen hoch, wir warten, lassen 4 Leute einsteigen, fahren 4 Etagen runter, lassen 4 Leute wieder aussteigen und immer so dieses Hoch und Runter. Ich empfinde das auch als eine sehr, sehr, ja, regulierende Übung, die Klarheit gibt. Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich die Augen wieder aufmache, ist auch irgendwie heller.
Ja. Wie so ein Vorhang, der sich so ein bisschen gelüftet hat.
Genau. Und tatsächlich auch etwas, was man wirklich super, wenn man das einmal so für sich geübt hat, super integrieren kann in verschiedenen Situationen. Wie lange würdest du die denn machen oder was wäre so deine Empfehlung?
Ich würde, glaube ich, mit 3 bis 5 Minuten starten. Also wenn jemand sagt, Mensch, ich merke, das tut mir total gut und ich kann mir die nächsten 2 oder 3 Minuten nehmen, super, sehr, sehr gerne. Aber auch hier, start small, 3 bis 5 Minuten und da kommt man wirklich in eine gute, finde ich, ausgeglichene Position, von der aus man dann wieder besser gucken kann, wo geht es jetzt sozusagen weiter. Ganz
Ja.
spannend übrigens bei dem Atemrhythmus, also wir haben jetzt mit 4 Zähleinheiten gesprochen, man kann es auch mit 5 machen, ist, dass in der Forschung mittlerweile auch gezeigt werden konnte, dass ein Atemrhythmus 5, gut 5 Sekunden, 5,5 Sekunden ein- und aus so als ideale Atmung gesehen wird. Also das kann man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das scheint für uns Menschen im Durchschnitt sehr, sehr gut zu sein. Und natürlich gibt es immer ein bisschen Abweichung. Und James Nestor hat es in seinem Buch Breath ganz spannend beschrieben. Das ist genau der Rhythmus, den wir in ganz vielen Kulturen bei Gebeten, bei Meditation, beim Beten vom Rosenkranz wiederfinden. Das heißt, irgendwie scheinen Menschen je nach kulturellem Kontext es schon sehr klug verankert zu haben, auch in den Ritualen, in Form von Religionsausübungen, in Gewohnheiten, was ich auf so einer anderen Ebene total spannend finde.
Es ist immer sehr berührend, wenn wir quasi mit den vorherigen Generationen in Kontakt gehen und wie sie sich bemüht haben, in eine Verbundenheit zu gehen und in ein Wohlbefinden zu gehen oder eben auch in eine Spiritualität hineinzugehen. Ich finde das auch immer schön. Ich sage das auch immer gern. Diese Übung ist schon 1000 Jahre alt, da muss was dran sein.
Irgendwie scheint da was dran zu sein, ja.
Wenn ja, und Menschen auch das lange überliefert haben.
Auch da, weil du vorhin fragtest, wie können wir Menschen überzeugen, gesund zu bleiben und wenn es eben schon 2 Schritte weiter ist und sie erkrankt sind, gesund zu werden. Wir haben ja so viele Zugänge, gerade wenn wir auf das Thema Breathwork und Atmung schauen. Ja, die einen sagen, Mensch, ich bin absoluter Verfechter der Wissenschaft, ich möchte die Zahlen sehen. Und da ist es großartig, dass im Moment wahnsinnig viel passiert. Also meinen die letzten 5 und 10 Jahre, da wird auch noch sehr, sehr viel passieren, auch in Richtung von Arbeit mit schwerwiegenden Traumata etc. Das ist nochmal so ein anderer Zweig. Aber es gibt diese vor allem westlich geprägte Wissenschaft. Und dann, das hat ein ganz toller Yoga-Lehrer und auch Breathwork-Teacher Dylan Werner mal gesagt, gibt es natürlich auch die jahrhundertalte, teilweise jahrtausendalten Traditionen, die genau das Gleiche am Ende beschreiben, aber auf eine andere Art. Und er hat so dieses schöne Bild geprägt. Und das nehme ich auch immer wieder ganz gerne. Das sind wie so 2 Karten von der gleichen Sache. Aber einmal ist es vielleicht die Karte, wo wir die Straßen erkennen von dem Gebiet, auf das wir schauen. Und einmal sind es die U-Bahn-Linien, die wir haben. Ja, oder wenn wir an Google denken, dann haben wir verschiedene Einstellungen bei Google Maps. Aber das, was da drunter liegt, ist genau das Gleiche. Und wir können die eine Karte nehmen oder die andere oder auch beide, um sozusagen einen Weg zu finden und zu unserem Ziel zu kommen. Das macht es für mich total faszinierend, gleichzeitig bei allem, was wir wissenschaftlich zeigen, nachweisen, erforschen können, glaube ich und hoffe ich fast ein bisschen, dass immer ein bisschen was da sein wird, was wir nicht erklären können. Ja, wo so dieser Funken Magie ist, wie zum Beispiel in dieser teils gezielten Hyperventilation beim verbundenen Atem, da kommen wir in andere Bewusstseinszustände. Können kommen. Das muss nicht immer sein, aber es ist relativ wahrscheinlich. Sogar so hat auch eine Studie gezeigt, dass es ähnlich ist, wie wenn wir bestimmte Drogen einnehmen, wie LSD oder Psilocybin oder so. Und so richtig können wir das nicht erklären. Wir versuchen das natürlich. Wir versuchen uns anzunähern und gleichzeitig denken wir, vielleicht ist es auch schön für die Menschen, die da eine Offenheit haben, zu sagen, und da ist was, da merke ich, ich fühle mich getragen, ich fühle mich verbunden, ich fühle mich ganz bei mir und trotzdem mit den anderen verbunden, was wir eben nicht erklären können.
Wir kommen so langsam zum Ende unseres Gespräches und ich würde gerne an der Stelle auch noch mal sagen, wenn dir die Studien nichts sagen, wenn dir die Übungen nichts sagen, wenn du das Gefühl hast, ich habe dafür keine Zeit, so erinnere dich doch bitte zumindest daran, dass du gebraucht wirst und dass du einzigartig bist, so wie du bist, dass es niemanden gibt in dieser Form wie dich, mit deinen Talenten, mit deinen Gaben. Und es hat niemand etwas davon, wenn du krank bist. Und wir alle profitieren davon, wenn du gesund bist. Also vielleicht könnte das zumindest auch mal eine Motivation sein, zu sagen, was auch immer ich nutze, welche Tools auch immer ich nutze, ja, ich mache das, weil ich werde gebraucht und die Menschen brauchen mich. Und gerade in diesen Zeiten jetzt brauchen wir natürlich Menschen, die diesen Wandel vorantreiben und die zu einer gesunden Erde, gesunden Menschen mit beitragen. Weil wir am Ende sind, haben wir was vergessen, Nina? Gibt es etwas ganz Wichtiges noch zu ergänzen oder auch von dir noch so ein Abschlusswort?
Die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen, aber das, was mich immer wieder in diese Faszination bringt, ist, glaube ich, eine Grundhaltung, die für mich durch ein Zitat von Viktor Frankl so schön zum Ausdruck kommt. Menschsein heißt Bewusstsein und verantwortlich sein. Und für mich ist es das Paradebeispiel, wenn wir uns dem Thema Atmung und Breathwork nähern. Bewusstsein, ich werde mir erstmal bewusst, was passiert denn da? So sind wir in das Gespräch eingestiegen. Wie atme ich eigentlich? Wo spüre ich den Atem überhaupt? Und verantwortlich sein heißt für mich, meiner Verantwortung gerecht zu werden, dann auch eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte jetzt die Atemübung machen oder vielleicht nicht. Ich möchte so nach vorne gehen oder nicht. Und diese Verknüpfung von sowas ganz Körperlichem, was uns übrigens auch wieder in die Verbindung mit dem Körper bringt, wo viele Menschen heutzutage Schwierigkeiten haben, ohne dass wir jetzt krass trainiert sein müssten. Und dieser psychischen, emotionalen Komponente finde ich einfach so wirkungsvoll. Und das habe ich am Anfang gesagt, da steckt so viel Potenzial, dass ich mir einfach wünsche, dass vielleicht bei denen, die jetzt zugehört oder zugeschaut haben, ein Funken Neugier entstanden ist und eine Offenheit, da mal einzutauchen und das auszuprobieren.
Offenheit und Lernbereitschaft.
Absolut.
Vielen Dank, liebe Nina, und alles Gute.
Vielen Dank dir.